in dieser Morgenstunde wieder und wollen Fortsetzung machen im Evangelium nach Johannes, Kapitel 13. Wir haben gestern Abend ja uns kurz daran erinnert, dass hier wohl ein neuer Abschnitt beginnt. Und zwar führt der Herr seine Jünger in die Stille und belehrt sie unter anderem dann auch über die himmlischen Dinge. Und besonders spricht er dann von jener Zeit, wo er nicht mehr auf dieser Erde ist. Aber er gibt ihnen dann auch ja die wunderbare Zusage, dass sie nicht weise sind, also unversorgt. Er will ihnen den Heiligen Geist senden. Und dann kommt ja auch eine sehr ausführliche, wohl die ausführlichste Belehrung in der Bibel über die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Dieser Abschnitt wird dann eingeleitet hier mit dieser Fußwaschung. Und wir sagten schon, damit werden wir wohl an die Voraussetzung erinnert, die einfach notwendig ist, um wirkliche Gemeinschaft mit dem Herrn zu verwirklichen. Wir wollen Fortsetzung machen, und zwar Vers 12. Da heißt es, nun als er, der Jesus, nun ihre Füße gewaschen und sein Oberkleid genommen hatte, legte er sich wiederum zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, auf das, gleich wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr und ein Gesandter größer als der, ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisset, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich auserwählt habe, aber auf dass die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wieder mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, auf dass ihr, wenn es geschieht, glaubet, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, ward er im Geist erschüttert und bezeugt und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Da blickten die Jünger einander an, zweifelten, von wem er rede. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem Schoße Jesu. Diesem nun winkte Simon Petrus, damit er forschen möchte, wer es wohl wäre, von welchem er rede. Jener aber sich an die Brust Jesu lehnend spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, jener ist es, welchem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr als dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tu schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn etliche meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sage, kaufe, was wir für das Fest bedürfen, oder dass er den Armen etwas geben soll. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, es war aber Nacht. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und alsbald wird er ihn verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch, ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, auf das, gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid, denn wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Soweit nun dieser Bericht. Nun, diese Verse, die wir zunächst gelesen haben, schließen nun unmittelbar an dieses Geschehen an. Der Herr, so sagten wir, war mit seinen Jüngern zusammen, und bei dieser Gelegenheit, bei diesem Abendessen, da nahm er nun eine Schüssel, er wusch den Jüngern die Füße. Wir sagten schon, es war auch eine Gepflogenheit, die damals üblich war bei besonders geehrten Gästen, dass der Hausherr auch diese Aufgabe übernahm. Im Allgemeinen wurde diese Aufgabe dann von den Sklaven oder von den Knechten wahrgenommen. Nun, es bedarf keiner großen Erklärung, was der Herr mit dieser Handlungsweise hier sagen oder zeigen wollte. Das kommt hier sehr klar zum Ausdruck. Es steht hier in Vers 15: Euch ein Beispiel hinterlassen. Wir dürfen aber wohl mit Bestimmtheit sagen, dass es nicht der eigentliche Sinn und Zweck des Herrn war, nun hier eine gewisse zeremonielle Handlung einzuführen, die dann von uns wahrgenommen werden sollte. Ich sagte schon, es gibt tatsächlich einige Gemeinschaften oder Richtungen, wo das auch heute noch verwirklicht und praktiziert wird, wo man sich dann ähnlich wie bei einer Mahlfeier auch die Füße wäscht. Das ist gewiss nicht der eigentliche Sinn dieser Anordnung gewesen, sondern der Herr will damit deutlich machen, dass wir doch unsere Aufgabe sehen sollten, und das ist in erster Linie auch im Dienst füreinander und miteinander. Das will der Herr hier wohl besonders deutlich machen, denn er, der Größte, war bereit, sich so tief zu erniedrigen. Wir kennen diesen schönen Satz, haben ihn schon in diesen Tagen wiederholt zitiert aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern eben um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das Letztere war dem Herrn vorbehalten, das können wir nicht tun. Aber das Erste können wir auch tun, gekommen, um zu dienen. Und ähnlich spricht Paulus im Thessalonischer Brief: bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Nun, Dienst ist natürlich mit vielfältigen Aufgaben verbunden. Und hier will der Herr ganz besonders auch die Gesinnung herausstellen, dass der Dienst auch von dieser Bereitschaft bestimmt wird, wie wir sie hier in diesem Abschnitt sehen. Wir dürfen schon annehmen, dass die Jünger zunächst einmal ganz erstaunt waren, dass der Herr diese Aufgabe damals übernommen hat. Es war wahrscheinlich auch allgemeines Schweigen, bis auf Petrus, der dann einen entsprechenden Einwand machte und damit nun, wie man sagt, nun gar nicht einverstanden war, dass der Herr diese Aufgabe an ihm erfüllen sollte. Er wehrt dem Herrn, wörtlich heißt es eigentlich: In Ewigkeit sollst du mir nie die Füße waschen. Wir merken also, er war schon tief beeindruckt und konnte das überhaupt nicht verstehen. Aber der Herr gibt ihm dann doch diese sehr wichtige Belehrung, die auch zu uns heute spricht. Und wir sagten auch schon, hier liegt wohl auch die tiefere Bedeutung: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Petrus hat das sofort wohl verstanden, worum es hier ging. Es ging wirklich um die Verbindung, es ging um die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und dann war er der Meinung, dass die Reinigung noch den ganzen Leib umfassen soll. Aber der Herr konnte ihm dann diese Zusage geben, wer gebadet ist, der hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen eben die Füße. Wir haben hier ein sehr schönes Bild und einen Hinweis für die Reinigung. Ich sagte gestern schon, die Bibel redet in sehr vieler Weise von Reinigung. Es gibt eine Reinigung, zum Beispiel, wir werden später wohl noch darauf kommen, in Johannes 15, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Hier geht es um den Weingärtner. Es geht um Gott selbst, der diese Reinigung durchführt. Der Jesus reinigt durch die Wirksamkeit des Wortes und durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Dann spricht die Bibel auch von einer Selbstreinigung. Jeder nun, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist. Diese Aussage finden wir später auch gerade bei dem Apostel Johannes, wenn er von den Vorrechten und den Segnungen spricht, die wir als Kinder Gottes haben. Also es geht schon um bestimmte Voraussetzungen, um diese Vorrechte zu genießen, um sie überhaupt zu verwirklichen. Wir haben auch im Hebräerbrief eine entsprechende Stelle, wo der Schreiber von dem Eintritt ins Heiligtum redet. Da redet er auch und sagt, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und gibt dann noch einige andere Hinweise. Er will mit anderen Worten sagen, wenn Gott uns das Vorrecht geschenkt hat, einzutreten ins Heiligtum, wenn wir das Vorrecht haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, dann muss auch der Zustand entsprechend sein. Das ist ja immer die Not, wie man so sagt, auch in unserem Leben als Gläubige, Stellung und Zustand. Was unsere Stellung betrifft, so sind wir überzeugt und wissen es aufgrund des Wortes, wir sind zur Vollendung gekommen oder vollkommen gemacht in ihm. Aber wenn es sich um das praktische Leben handelt, da gibt es dann noch gewisse Schwierigkeiten, bedingt durch die Tatsache, weil einmal noch das Fleisch in uns ist. Andererseits leben wir umgeben von den Versuchungen dieser Welt und Zeit. Und da ist es gewiss immer wieder notwendig, dass wir hier, wie es bildlich vorgestellt wird, die Füße, die Hände waschen und uns auf diese Weise reinigen. Also der Herr legt großen Wert darauf, ihr heißt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Er will mit anderen Worten sagen, sehe, ich bin der Größte unter euch und doch bin ich bereit, diesen niedrigen Dienst zu tun. Denn wenn ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Hier wird ein Wort gebraucht, das nicht nur von einer Möglichkeit redet, sondern von einer Verpflichtung. Schulden sind immer Verpflichtungen. Mit den Schulden kann man nicht einfach sagen, ja, die bezahle ich, wenn ich Lust habe. Die muss ich bezahlen, weil ich verpflichtet bin. Und dieses Wort gebraucht die Bibel sehr oft. Sie spricht von einer Schuldigkeit, auch im Blick auf die Liebe. Da kann man nicht mit handeln oder mit umgehen, wie man will, sondern da liegt eine Verpflichtung. Und das will der Herr hier besonders herausstellen. Wir sind verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Nun, man hat ja bekanntlich oft auch, um das so etwas deutlich zu machen, dann das Gegenteil einmal vorgestellt oder die andere Seite, indem man sagt, dass die Neigung, anderen den Kopf zu waschen, viel näher liegt wie die Füße. Aber hier will der Herr uns auf diese große Aufgabe aufmerksam machen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, auf das, gleich wie ich euch getan habe, auch ihr tut. In dem Herrn Jesus haben wir das größte, erhabenste Vorbild und Beispiel, dem wir folgen sollten. Und er ist in dieser Weise vorangegangen. Er hat uns nicht nur belehrt, wie wir das tun sollen, sondern er hat das selbst getan. Wir finden hier ein Wort, das wir ja auch oft in der Bibel finden, ein Beispiel. Nun, ein Beispiel hat natürlich immer den Sinn, dass wir dieser Art nachmachen oder dass wir diesem Vorbild entsprechend handeln. Und das möchte der Herr doch auch bei uns bewirken. Es ist sehr beachtenswert, dass zum Beispiel auch schon im Alten Testament Mose, er wurde damals auch göttlich belehrt. Er sah und durfte das Heiligtum sehen, ein Muster. Und entsprechend diesem Muster sollte er sich genau verhalten und das alles tun. Das größte Muster, das wir besitzen, ist unser Herr. Und dieses Beispiel müssen wir schon kennenlernen. Und das ist auch Sinn und Zweck einer solchen Zusammenkunft, dass wir doch den Wunsch haben, den Herrn in seinem Handeln, in seiner Liebe und Hingabe besser kennenzulernen. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wissen und tun, das sind immer zwei Dinge. Man kann vieles wissen, aber deshalb braucht man es noch lange nicht zu tun oder tut es noch nicht. Wir sprechen auch von Theorie und Praxis. Wir kennen die beiden Begriffe, aber beides muss zusammen sein und muss zusammenwirken. Also nicht nur eine Kenntnis, ein Wissen über diese Dinge, sondern dass wir es auch tun. Da gab es wohl immer Probleme, wenn man so die Briefe einmal betrachtet, dann war es besonders auch damals Jakobus, der das wahrscheinlich auch festgestellt hat, dass da viel Wissen, aber wenig Tun war. Deshalb liegt die Schwerpunktaussage in seinem Brief ja in dieser Tatsache, dass wir unseren Glauben durch die Werke zeigen sollen. Also im Tun das zum Ausdruck bringen oder bezeugen, was wir wissen. Das ist entscheidend auch für unser Glaubensleben. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich auserwählt habe, aber auf das die Schrift erfüllt würde. Hier kommt der Herr jetzt auf das Traurige zu sprechen. Und es ist wirklich ein ganz, ganz trauriger Abschnitt, zu dem wir jetzt hier kommen. Und gewiss wirft diese Tatsache auch immer wieder Fragen auf. Die letzte Beantwortung dieser Frage werden wir nie wirklich geben können. Da bleiben immer Geheimnisse, die unerklärlich für uns sind. Aber es gibt doch einige Aussagen hier, die schon von Bedeutung sind. Und zwar muss der Herr sagen, ich weiß, welche ich auserwählt habe. Also der Herr wusste ganz genau, wen er ausgewählt hatte. Und er wusste auch ganz genau, wer ihn einmal verraten würde. Von da kommt dann immer wieder die Frage, wir haben es gestern schon kurz gesagt, musste Judas das tun? Nun, ich bin der Überzeugung, er musste es nicht tun. Aber Gott wusste, dass er es tun würde. Das wäre dann schon eine Erklärung. Er wusste im Voraus, wie er sich verhalten würde. Aber es wäre zu weit gegangen zu sagen, Judas musste das tun. Das wäre dann tatsächlich eine Vorausbestimmung oder Vorherbestimmung für diese furchtbare, ungöttliche Tat und damit auch eine Vorausbestimmung eben für die Verdammnis. Wir sagten, dass die Bibel kennt das nicht und wir sollten uns auch von solchen Gedanken freimachen. Aber der Herr wusste es. Und trotzdem hat er ihn in seiner großen Langmut getragen, während der Jahre, wo er mit ihm gegangen ist. Und diese Aussage, so sagt hier der Herr, stand oder steht ja auch schon in den Schriften. Also die Propheten hatten das auch schon vorhergesagt, dass das so sein würde. Es ist eine Aussage, die hier auch zitiert wird, und zwar aus Psalm 41, Vers 9. Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wider mich aufgehoben. Nun, die Jünger haben diesen Vers mit Bestimmtheit nicht verstanden vorher. Und selbst hier, wo der Herr das sagt, werden sie es wahrscheinlich auch noch nicht verstanden haben. Aber im Nachhinein wurde ihnen das doch auch alles klar, dass tatsächlich davon geredet worden war. Und der Jesus gebraucht diese Vorhersage auch als Beweis, einmal für die Inspiration der Bibel und andererseits aber auch für seine göttliche Stellung. Und das ist bis heute so. Die Weissagungen des Alten Testamentes sind eine gewaltig überzeugende Wirksamkeit Gottes. Wir sollten das wohl beachten. Gott hat vorhergesagt, viele Jahrhunderte, Ereignisse, die dann später eingetreten sind. Und jeder wirklich denkende Mensch, der die Dinge objektiv beurteilt, muss letztlich sagen, das muss etwas Übernatürliches sein. Das ist nicht das rein Natürliche, das gibt es im praktischen Leben überhaupt nicht. Und darum sagt der Jesus, von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, auf das, wenn es geschieht, glaubet, dass ich es bin. Diese letzte Aussage muss etwas anders gelesen werden, und zwar eigentlich, damit ihr glaubet, dass ich bin. Also mit anderen Worten, damit ihr glaubet, dass ich tatsächlich Gott bin. Dass ich dieser Ich bin, aus dem Alten Testament bin, der sich schon Mose damals geoffenbart hat. Wir haben das ja auch schon wiederholt betont. Wir finden bei Johannes sehr oft dieses Wort, ich bin, nicht nur in Verbindung mit ich bin das Brot des Lebens oder ich bin das Wort, sondern auch hier wieder, es gibt noch mehrere andere Stellen, wo das besonders betont wird. Ihr werdet dann erkennen, dass ich dieser Ich bin. Das ist hier wohl der Sinn dieser Stelle. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen irgend ich sende, wer nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Dieser Vers könnte auch wohl als eine besondere Ermunterung betrachtet werden, indem der Herr sagt, ihr werdet wahrscheinlich auch etwas traurig sein über diese ganze Situation, die dann auch später näher erklärt wird. Aber wenn ihr den Auftrag erfüllt, dann dürft ihr davon überzeugt sein, ihr tut ihn in völliger Übereinstimmung mit mir. Er sagt hier, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf. Wir sind eins mit Christus. Wir haben schon in der Offenbarung, die Paulus empfing, ein sehr schönes Bild. Wir kennen das. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Nun, Paulus hat das wahrscheinlich zunächst auch nicht so klar erkannt, aber im Nachhinein wusste er, da ist tatsächlich dieses Geheimnis des Christus, dieses eins gemacht worden sein mit ihm. Und auf diese Tatsache weist wohl dieser Vers hier auch hin. Mit Vers 21 kommt dann ein Hinweis auf die Passafeier. Sie wird hier allerdings nicht so ausführlich beschrieben wie in den anderen Evangelien. Wir haben nur einen ganz kurzen Hinweis, dass es damals hier stattgefunden hat und von dem sogenannten Mahl wird hier auch weiter nicht geredet. Hier heißt es nun, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugt und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Er sprach jetzt ganz offen, von diesem furchtbaren Ereignis, das nun kurz bevorstand. Man darf annehmen, das war jetzt sehr, sehr nahe gekommen. Man war schon so an den letzten Tag gekommen. Und diese Aussage löste bei den Jüngern ein ganz großes Unverständnis aus. Eine Überraschung. Sie konnten das überhaupt nicht verstehen, haben das auch wahrscheinlich gar nicht so recht verstanden, was der Herr sagen will. Denn es heißt, da blickten die Jünger einander an, zweifelnd, von wem er rede. Sie haben das überhaupt nicht für möglich gehalten, dass so etwas geschieht oder geschehen kann. Man kann das auch vielleicht sehr gut nachvollziehen, da sind die Jünger, eine Jüngerschar, man kennt sich ja 3 Jahre lang, zusammengegangen, vieles unternommen. Wir wissen sogar an anderen Stellen, dass Judas genauso gepredigt hat wie die anderen, dass er sogar auch Dämonen ausgetrieben hat. Und jetzt hier diese Aussage des Herrn, da blickten die Jünger an, zweifelnd, von wem er da reden möge. Dann ist es auch wiederum Petrus, der Johannes hier wohl einen Wink gegeben hat, das einmal nachzuforschen, wer das wohl sein könnte. Wir sehen hier auch einen Ausdruck, den wir wiederholt bei Johannes finden, den Jesus liebte. Das ist ein Ausdruck, den finden wir später nochmal, mehrmals. Das will auch wohl besondererweise sagen, dass Johannes sich dieser Liebe des Herrn bewusst war. Das will nicht sagen, dass die anderen nicht geliebt wurden, die wurden genauso geliebt. Nur Johannes hatte doch ein tieferes Bewusstsein von der Liebe des Herrn, wie vielleicht die anderen Jünger. Also Petrus winkte ihm nun, er möge doch nun einmal nachforschen, wer das sein könnte, das konnte man sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann gibt der Herr aber auch eine klare Antwort, indem er sagt, Vers 26, jener ist es, welcher mich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr alsdann der Satan in ihn. Ich denke, es war schon ein ganz offensichtliches Zeichen, was der Herr hier gegeben hat. Die Jünger haben es aber immer nicht so recht verstanden, das zeigen oder beweisen die nachfolgenden Verse. Vielleicht auch eben von dem Gedanken, weil sie sich das nicht vorstellen konnten, dass das möglich ist. Aber wir werden hier an etwas erinnert, was wir vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, wozu ein Mensch fähig ist und was alles möglich ist. Daran werden wir besonders in diesem Kapitel oder in dem letzten Abschnitt dieses Kapitels erinnert. Da ist einmal Judas, der so lange mit dem Herrn gegangen ist, verrät ihn. Und da ist Petrus, das haben wir auch gelesen, der verleugnet ihn. Also hier werden wir darauf aufmerksam gemacht, wozu wir alle fähig sein können. Natürlich besteht da ein kleiner Unterschied zwischen dem Verrat des Judas und der Verleugnung des Petrus. Aber das eine war verwerflich und das andere war auch genauso verwerflich. Wir finden nur später eine Änderung in der inneren Haltung bei einem Petrus, der dann doch Buße getan hat und die Verwerflichkeit seines Tuns ganz klar erkannt hat. Bei Judas finden wir später keine Buße. Da war keine echte Umkehr. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte der Herr ihn durchaus angenommen. Davon dürfen wir überzeugt sein. Also die Jünger wurden schon hier unterrichtet und belehrt, wer es wäre. Und bezeichnend ist jetzt hier die Aussage, Vers 27, und nach dem Bissen fuhr alsdann der Satan in ihn. Ich denke, hier sind jetzt die Würfel gefallen. Bis dahin war der Herr immer noch bemüht, ihn zurückzuhalten oder aufmerksam zu machen auf das, was er hier im Begriff war zu tun. Aber jetzt scheint der Damm gebrochen zu sein. Die Macht des Teufels wird jetzt in ihm wirksam und jetzt gibt es wohl auch kein Zurück mehr. Er verlässt dann auch, wie es hier heißt, als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, es war aber Nacht. Also in dem Augenblick, da kommt die Wirksamkeit der Finsternis, sie hat ihn ergriffen. Wir sagten uns schon, diese Stelle in den vorhergehenden Kapiteln zeigt das. Jetzt handelt er im Auftrage oder inspiriert durch die Macht der Finsternis. Es war aber Nacht. Nun, dieser kurze Hinweis darf gewiss auch so gesehen werden, dass es nicht nur Nacht war, als das geschehen ist, sondern es war wirklich Nacht, auch im Leben dieses Mannes. Er ging hinaus. Vielleicht noch ein ganz kurzer Gedanke. Nach dieser Belehrung hier im Evangelium nach Johannes darf man aber auch mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass Judas nicht mehr dabei gewesen ist, als dann der Herr im Anschluss das Mahl, das Abendmahl eingesetzt hat. Hier haben wir noch das Passafest, das Abendessen, man war gemeinsam. Und dann ging Judas hinaus und demnach wurde dann erst das Abendmahl eingesetzt, wie es in den anderen Evangelien im Einzelnen beschrieben wird. Also wir müssen schon alle diese Aussagen aus den Evangelien einmal zusammenstellen, dann kann man in etwa die Reihenfolge besser erkennen. Wenn man nur die anderen Evangelien liest, hat man hier und da tatsächlich den Eindruck, als ob Judas auch noch beim Abendmahl dabei gewesen wäre. Aber hier nach dem Evangelium Johannes wohl nicht. Nun, diese Feststellung wird wohl immer wieder getroffen, indem man sagt, ja bitte, deshalb kann man heute auch durchaus Ungläubige mit teilnehmen lassen. Judas hat das ja früher auch teilgenommen. Das ist aber überhaupt keine Rechtfertigung oder kein Beweis. Denn wenn Paulus später dann von diesem Mahl redet, dann sagt er ja ganz klar, welchen Sinn es hat. Und weist darauf hin, dass wir in diesem Mahl nicht nur uns des Todes erinnern, sondern auch der Gemeinschaft, die wir mit Christus haben. Und da ist die Frage ja nun, oder die Feststellung nun ganz klar, dass ein Ungläubiger keine Gemeinschaft mit Christus hat und von daher sich dann tatsächlich Gericht trinken würde, wenn er nicht darauf aufmerksam gemacht wird. Also da haben wir schon eine Verpflichtung, wenn wir da gewisse Maßstäbe haben, an die wir uns halten, dann hat das nichts mit damit zu tun, dass wir besser sind wie andere, sondern weil es das Wort einfach ganz klar sagt. Es ist ein Mahl, das der Herr nur für seine Gemeinde, für die Gläubigen gegeben hat. Vielleicht auch noch ein anderer Gedanke. Wir dürfen aus dem ganzen Zusammenhang auch erkennen, dass dieses Mahl zunächst einmal hier den Jüngern gegeben wurde und damit auch hier den Juden. Und es wird auch wohl in der späteren Drangsalzzeit so sein, dass die Jünger, weil sie ja noch keine Opfer darbringen können, dieses Mal ebenfalls dann feiern werden. Also es weist auch schon auf die Zeit hin, wo das verwirklicht wird. Aber durch die Offenbarung, die Paulus empfangen hat, ich habe es von dem Herrn empfangen, wird dann auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass es eine Anordnung geworden ist, die uns als Gemeinde oder Versammlung gegeben worden ist. Oder ich möchte es einmal anders erklären, wenn wir die Stelle bei Paulus nicht hätten, dann könnte man tatsächlich sagen, das ist eine Anordnung, die hat der Herr eigentlich nur damals den Jüngern und damit den Juden gegeben. Aber durch die besondere Belehrung im 1. Korintherbrief ist es eine Anordnung, die der Herr seiner Gemeinde gegeben hat. Nun, in den letzten Versen dieses Kapitels erinnert der Herr an die Verherrlichung. Wir werden später noch an anderer Stelle darauf zurückkommen. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und alsdann wird er ihn verherrlichen. Man darf wohl hier annehmen, dass der Herr jetzt von diesem herrlichen Werk redet, das mit diesem Weg Jude des Judas nun seinen unmittelbaren Anfang genommen hat. Also wir stehen hier unmittelbar jetzt in diesem Werk, das nun, man darf sagen, Schritt für Schritt seine Fortsetzung findet, bis zu diesem Augenblick, wo er am Kreuze ausrufen konnte, es ist vollbracht. Judas, der erste Schritt, und dann kommen die nächsten Schritte, die der Herr geht. Und hier sieht er schon, dass alles gleichsam vollendet und erinnert daran, dass auf diese Weise der Sohn verherrlicht wird, der Vater verherrlicht wird und dass er nun auch weiter von dieser wunderbaren Herrlichkeit redet, die der Vater ihm geben wird, wenn er zurückkehrt in die Herrlichkeit. Also das sind hier die wunderbaren Gedanken, auf die der Herr uns aufmerksam macht. Und dann beginnt mit Vers 33 dann ein Hinweis auf seinen Abschied, nur noch eine kleine Weile. Und dann kommen die Belehrungen, die nun hier nacheinander vorgestellt werden, die gegeben worden sind für die Zeit, wo der Herr nicht mehr da ist. Und damit wollen wir uns denn auch heute Abend beschäftigen. Ja, ich denke, das weist auf die Demut hin, die wir auch im Umgang miteinander verwirklichen müssen. Ich sagte schon, wenn man jemand den Kopf wäscht, das kann man im Stehen machen. Und wenn man jemand die Füße wäscht, da muss man sich schon bücken. Das wäre schon eine einfache Erklärung. Und das will der Herr wohl auch damit deutlich machen. Denn Fußwaschung war damals tatsächlich ein Dienst, der eben von den Knechten, den Sklaven wahrgenommen wurde. Und es gibt auch heute viele Aufgaben, wo man vielleicht denkt, naja, da bin ich zu fein für, da überlassen wir mal anderen, dass die das machen. Also wir sollten auch da uns vom Herrn die Freudigkeit schenken lassen, auch Aufgaben und Dienste zu übernehmen, die nun auch eine wirkliche Demut von uns erwarten und wo das gefordert wird. Es gibt Dienste, wo man sich auch, sag's mal ganz einfach, wo man sich schon sonnen kann im Dienst. Aber es gibt auch Dienste, wo dann nichts abfällt. Da will der Herr das wohl uns auch deutlich machen, dass wir das nicht anderen überlassen. Wir kennen das schon in der Praxis, wo es dann gewisse Aufgaben gibt, die man doch lieber den anderen überlässt. Also der Herr will uns hier schon ermuntern, seinem Beispiel da zu folgen, wie es nun praktisch aussieht. Ich denke, da wird jeder schon so seine Erfahrung im Leben gemacht haben.
Die Belehrung am Obersaal bis Ende 14.
Ja, also es gibt Ausleger, die sind der Meinung, dass diese Reden nicht alle doch gehalten worden sind, sondern dass Johannes sie einfach hier zusammengestellt hat und sie, das wäre eine Erklärung, persönlich bin ich aber der Überzeugung, es kann durchaus möglich gewesen sein, dass der Herr diese Belehrungen hier doch im Obersaal gegeben
hat. Durch den letzten Vers schon allein. Ne?
Wie?
Durch den letzten Vers schon allein.
Ja.
Lass uns aufstehen und gehen.
Ja. Naja, die Aussage kann sich jetzt auch nur auf das 17. Kapitel beziehen. Mhm. muss nicht unbedingt auf den ganzen Abschnitt beziehen. Wir haben das ja auch an anderen Stellen, dass dann manchmal eine längere Rede und dann eine kürzere Rede und die bei unterschiedlichen Gelegenheiten gehalten wurden. Das eine dürfen wir mit Bestimmtheit sagen, dass Johannes diesen Abschnitt zweifellos auch unter der Inspiration des Heiligen Geistes hier zusammengestellt hat. Also das steht in jedem Fall fest.